From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveille will embark on its 11th loop around the sun. Reveille is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveille will be mixed from a hub at Stave Hill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagnat, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Waveform, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveille.
Billboard Beauty.
Yeah.
This is our last song now. We've been Kinesis. Happy birthday, Six Music. And this one's for these down the front. It's called Zycon B.
Live at the Borderline in London in 2003. That was Kinesis, and next it's a BBC session from 2007 by Chick Chick Chick.
Sunday afternoons from 1.
Ladies and gentlemen, I'm Hubie Morgan, and this is my collection of musical delights.
Okay.
I try to play all different types of stuff to get you moving, get you grooving, get you out your seat. Or you can do some seat dancing if you want. Oh, shake it, shake it, shake it, baby.
This is Hubie Morgan.
It kind of goes back to what Louis Armstrong famously said. The two types of music, good music and bad music. And I try to play the good stuff.
Hubie Morgan.
And this weekend, I'm very excited to welcome Ronnie Wood to my show. Unbelievable.
Sunday afternoon from 1 on BBC Radio
6. Music.
Chick, chick, chick. Woo!
shush a doobie. Tons of swimming just like a moon. It's a chain of events. It's a place where dreams come true. Dreams can still be nightmares too. And sha, 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 whoa, whoa. So what you spent on for rock and roll? Days are older, never said it better. Sometimes it really glitters and sometimes it's even gold. Baby, when it isn't, then it must be rock and roll. And sha, 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 doobie. Times are feeling just like the movies. Sha, 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 doobie. Sometimes you just stay home and watch movies.
Then tell us, I swear to God, no, we won't say. If you got secrets, then tell us, we can throw them all away. Let lying dogs lay. The fear becomes a pleasure. The pressure puts away on no one else's back. Remember never admitting, it's a simple case of fitting. Fantasy is the fact. This morning and found that all the clocks were stopped. If you woke up this morning then you're halfway to the top. You're climbing up, up, pick your mother up forever. Now put your hands together for another day. Heavy rocks in your pocket, just start to fill the pit. Now give it a new name.
your request to chris.6music@bbc.co.uk.
Yeah. for your heart of hearts. 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 Talking about real love, baby, it's such a precious thing. A precious day. Cause we're all just falling, baby. Falling in the dark. For a heart of hearts. For a heart of hearts. For a heart of, heart of, heart of, heart of, heart of hearts. Unless it was good enough. Something inside will make them touch. Live your life, but don't be shy to find. Good enough, just ain't good enough. Unless it felt, it felt, it felt. In your heart of hearts. In your heart of hearts. In your heart of hearts. A precious thing. It's got to be true love, baby. It's such a precious thing. Cause we're all just falling, baby. Falling in the dark. For a heart of hearts. For a heart of hearts. For a heart of, heart of, heart of. Talking about real love, baby. It's such a precious thing. Cause we're all just fumbling, baby. Fumbling in the dark. For a heart of hearts. For a heart of hearts. For a heart of, 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 heart of.
Was Chick 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 live here at Six Music in February of 2007, that last track being Hearts of Hearts. And next, Vic Chestnut live at the BBC in 96 in one moment.
All right, let us begin.
BBC Radio.
Hi, welcome.
Six Music.
Jarvis Cocker's Sunday Service.
That's right.
100% recommended for a beautiful electric journey into your imagination.
We play quite nice laid-back music, and we also have short stories, poetry, quite a lot of spoken word.
With the attention span of a pigeon, Don would stumble from bedroom to bedroom, leaving Paul to deal with the consequences.
Drifting gently to the Sunday Service. If you think that things are getting too hectic in this modern world and you would like to have an oasis of peace and calm, then tune in to the Sunday service. You'd be very, very welcome, and I'll take good care of you.
Sunday afternoon from 4 on BBC Radio 6.
Music.
Funny pilgrim, on a crazy crusade, a saucy Chaucer, a sorry chapter mislaid. Whittled with an exacto knife, plumb right through my load-bearing wall. I'm horrified now, I could do such a thing, but I thought I saw the singer. I've heard those chimes, ouch, so many other times, but since I gave in, it had to have been. I whooped it out and destroyed my selfish cocoon, but since I gave in, it had to have been. Since I gave in, I hope it had to have been. An optimist, no. I'm not a realist, I might be a sub-realist, but I can't substantiate but it was bigger than me, and I felt like a sick child dragged by a donkey.
dressed him in a halter top. Then they dragged him up the mountain.
This is Six Music's Live Music Air and Big Chestnut live at the BBC in 1996.
Here it goes. Introduction.
do a little rope trick, move around the mildew. When you stop to make a phone call in the glitter of the landmark, she said something about a blood clot and a bad wild peach. That nappy little news flash takes the cut right out your crease. Get it on demand, like Tupperware, shipped with sarcasm. All is fair, jog through giant sands, till you're clear, then to leave the land. Unawares. Not a leg break, you laugh out loud and lonesome in your cabin cruiser on your cross county trek. Your brain feels like a fiddle, a brittle, fragile vessel. Pull off under the shoulder. Waterworks, get it on demand, like Tupperware, shipped with sarcasm. All is fair, jog through giant sands, to your clear.
Today from 10, Lauren Laverne.
From 7,
Sean Keaveney. Right now, Chris Hawkins.
Pine on it, say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul.
your friend, but I am. There's a picture opposite me of my primitive ancestry.
Zum Nachhören.
Ulrich Noethen liest Anna Karenina von Lew Tolstoi, heute die fünfte von 81 Folgen. Der vollständige Roman, auch unsere Lesung ist vollständig, erschien erstmals 1878. Ein zentrales Thema ist die eheliche Treue, das Tolstoi in seinem 1891 erschienenen Werk Die Kreuzersonate noch vertiefen sollte. In Anna Karenina zeigt er, wie unterschiedlich diese Frage verstanden werden kann. Dabei gilt seine Ansicht, dass Frauen bei der Verheiratung mitbestimmen können sollten, als fortschrittlich für seine Zeit. Zu Beginn der heutigen Folge sind die beiden Freunde Konstantin Lewin und Stepan Oblonski, genannt Stiva, in ein Streitgespräch über die Treue vertieft. Lewin, der sich in die junge Kitty Scherbatskaja verliebt hat, hält einen Seitensprung in der Ehe für unmoralisch. Stiva dagegen betrügt seine Frau Dolly regelmäßig, ohne deswegen ein besonders schlechtes Gewissen zu haben. Als Lewin ihn in seine Heiratspläne einweiht, entschließt er sich, ihm seine wahren Ansichten über die Ehe mitzuteilen. Dabei erntet er jedoch wenig Verständnis. Hören Sie nun wieder Ulrich Noethen.
»Ja, aber Spaß beiseite«, fuhr Oblonski fort. »Begreif doch, dass diese Frau, ein nettes, sanftes, liebendes Geschöpf, arm ist und allein stinkt und alles geopfert hat. Jetzt, da es nun einmal geschehen ist, begreif doch, sollte man sie da verlassen? Angenommen eine Trennung, damit das Familienleben nicht zerstört wird, aber sollte man da nicht sie bedauern, ihr etwas verschaffen, die Umstände mildern? Also du musst entschuldigen, weißt du, für mich teilen sich die Frauen in zwei Kategorien, das heißt, nein. Genauer gesagt, es gibt Frauen und es gibt reizende Geschöpfe, die gefallen sind, habe ich nie zu Gesicht bekommen und werde es auch nicht. Und solche wie die angemalte Französin am Comptoir mit den Ringellöckchen, das ist für mich Geschmeiß Und alle gefallenen Frauen genauso.
Und die im Evangelium?
Ach, hör doch auf. Christus hätte niemals diese Worte gesagt, wenn er gewusst hätte, wie sie missbraucht werden. Aus dem ganzen Evangelium erinnert man sich nur an diese Worte. Im Übrigen sage ich nicht, was ich denke, sondern was ich fühle. Es ekelt mich vor gefallenen Frauen. Du hast Angst vor Spinnen, ich vor diesem Geschmeiß. Du hast die Spinnen bestimmt nicht studiert und kennst ihre Sitten nicht.
So auch ich.
Du hast gut reden. Genauso wie dieser Herr bei Dickens, der alle schwierigeren Probleme mit der linken Hand über die rechte Schulter wirft. Doch eine Tatsache nicht anzuerkennen, ist keine Antwort. Was tun? Sag mir doch, was tun? Deine Frau altert und du bist voller Leben. Ehe du dich versiehst, fühlst du schon, dass du deine Frau nicht mehr mit Liebe lieben kannst, so sehr du sie auch achtest. Und da läuft dir auf einmal eine Liebe über den Weg und du bist verloren, stieß Stepan Arkadjewitsch verzagt und verzweifelt hervor. Levin feixte.
Ja, verloren, fuhr Oblonski fort. Aber was soll ich nur tun?
Keine Kalatscha stehlen? Stepan Arkadjewitsch musste lachen.
Ach, Moralist. Aber begreif doch, das sind zwei Frauen. Die eine beharrt nur auf ihren Rechten, und diese Rechte sind deine Liebe, die du ihr nicht geben kannst. Die andere opfert dir alles und verlangt nichts. Was tust du? Wie verhältst du dich?
Ein schlimmes Drama. Wenn du von mir ein Bekenntnis dazu haben möchtest, sage ich dir, dass ich nicht glaube, es gäbe da ein Drama. Aus folgendem Grund. Ich meine die Liebe, beide Arten von Liebe, wie Plato, du erinnerst dich, sie in seinem Gastmahl definiert, beide sind ein Prüfstein für die Menschen. Die einen begreifen nur die eine Liebe, die anderen die andere. Und diejenigen, die nur die nicht-platonische Liebe begreifen, sprechen zu Unrecht von einem Drama. Bei solch einer Liebe kann es kein Drama geben. Danke Ihnen ergebenst für das Vergnügen, habe die Ehre. Das ist das ganze Drama. Und für die platonische Liebe kann es kein Drama geben, weil in einer solchen Liebe alles klar ist und rein, weil in diesem Moment fielen Levin seine Sünden ein und der innere Kampf, den er durchgemacht hatte. Und er fügte unvermittelt hinzu, im Übrigen hast du ja womöglich recht. Sehr wohl möglich. Aber ich weiß es nicht, weiß es absolut nicht. Siehst du, sagte Stepan Arkadjewitsch, du bist ein sehr einheitlicher Mensch. Das ist dein Vorzug und deine Schwäche. Du bist selbst ein einheitlicher Charakter und möchtest, dass das ganze Leben aus einheitlichen Erscheinungen besteht. Doch das gibt es nicht. Du verachtest eine Tätigkeit zu Diensten der Gesellschaft, weil du gerne hättest, dass jedes Tun beständig einem Ziel entspricht. Doch das gibt es nicht. Du möchtest außerdem, dass die Tätigkeit des einzelnen Menschen stets ein Ziel hat, dass Liebe und Familienleben stets in eins fallen. Aber das gibt es nicht. Die ganze Vielfalt, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens besteht aus Schatten und Licht. Levin seufzte und erwiderte nichts. Er hatte über das Seine nachgedacht und Oblonski nicht zugehört. Und mit einem Mal spürten beide, dass sie zwar Freunde waren, zwar zusammen diniert und Wein getrunken hatten, der sie noch mehr hätte näher bringen müssen, dass aber jeder nur über das Seine nachdachte und der eine den anderen gleichgültig ließ. Oblonski hatte schon oft nach einem Mal diese äußerste Entfremdung anstelle von Annäherung empfunden und wusste, was in solchen Fällen zu tun war.
»Die Rechnung«,
rief er und ging in den Speisesaal nebenan, wo er sogleich einem Bekannten begegnete, einem Adjutanten, und ein Gespräch anfing über eine Schauspielerin und den Mann, der sie aushielt. Und sogleich empfand Oblonski im Gespräch mit dem Adjutanten Erleichterung und Erholung vom Gespräch mit Levin, der ihm stets zu große geistige und seelische Anspannung abverlangte. Als der Tatar mit der Rechnung über 26 Rubel plus Kopeken plus zusätzlichem Trinkgeld erschien, schenkte Levin den als Menschen vom Land zu anderer Zeit sein Anteil von 14 Rubel entsetzt hätte, dem keinerlei Beachtung. Er zahlte und begab sich nach Hause, um sich umzuziehen und zu den Scherbatskis zu fahren, wo sich sein Schicksal entscheiden würde. 12. Prinzessin Kitty Scherbatskaja war 18 Jahre alt. In diesem Winter nahm sie erstmals am Gesellschaftsleben teil. Ihre Erfolge waren größer als die ihrer beiden älteren Schwestern, sogar größer als die Fürstin erwartet hatte. Nicht nur, dass die jungen Männer, die auf den Moskauer Bällen tanzten, fast alle in Kitty verliebt waren, schon in diesem ersten Winter zeichneten sich auch zwei ernsthafte Partien ab. Levin und, gleich nach seiner Abreise, Graf Ronski. Lewins Auftauchen zu Beginn des Winters, seine häufigen Besuche und seine deutliche Liebe zu Kitty waren für Kittys Eltern ein Anlass zu ersten ernsthaften Gesprächen über ihre Zukunft und zu Auseinandersetzungen zwischen Fürst und Fürstin. Der Fürst war auf Lewins Seite, sagte, er könne sich für Kitty nichts Besseres wünschen. Die Fürstin, die nach typisch weiblicher Angewohnheit das Problem umging, sagte dagegen, Kitty sei noch zu jung, Lewin zeige mitnichten, dass er ernsthafte Absichten habe, Kitty hege keine Zuneigung zu ihm und andere Argumente. Doch sagte sie nicht die Hauptsache, nämlich, dass sie für ihre Tochter eine bessere Partie erhoffte, dass Lewin ihr unsympathisch war und dass sie ihn nicht verstand. Als dann Lewin urplötzlich abreiste, war die Fürstin hoch erfreut und sagte triumphierend zu ihrem Mann, »Siehst du, ich hatte recht.« Als dann Wronski auftauchte, war sie noch mehr erfreut, da sie sich in ihrer Meinung bestärkt fühlte, Kitty müsse nicht bloß eine gute, sondern eine glänzende Partie machen. Für die Mutter konnte es überhaupt keinen Vergleich geben zwischen Wronski und Lewin. Der Mutter missfielen an Lewin seine sonderbaren und schroffen Urteile, seine Unbeholfenheit in Gesellschaft, die, wie sie meinte, auf Stolz beruhte, sowie sein, nach ihren Begriffen, unzivilisiertes Leben auf dem Land, die Beschäftigung mit Viehzeug und Bauern. Sehr missfiel ihr auch, dass er, in ihre Tochter verliebt, anderthalb Monate häufig ins Haus kam, wie auf etwas zu warten schien, Beobachtungen anstellte und zu befürchten schien, es sei zu viel der Ehre, wenn er einen Antrag machte, dabei nicht begriff, dass er bei häufigen Besuchen in einem Haus mit heiratsfähiger Tochter sich erklären musste. Und plötzlich, ohne sich erklärt zu haben, reiste er auch noch ab. »Gut, dass er so wenig anziehend ist, dass Kitty sich nicht in ihn verliebt hat«, dachte die Mutter. Wronski stellte sämtliche Wünsche der Mutter zufrieden. Sehr reich, klug, vornehm, auf dem Weg zu einer glänzenden Karriere bei Militär und Hof, dazu ein bezaubernder Mensch. Besseres konnte man sich gar nicht wünschen. Wronski machte auf den Bällen Kitty deutlich den Hof. Er tanzte mit ihr und kam häufig ins Haus. Folglich konnte es an der Ernsthaftigkeit seiner Absichten keine Zweifel geben. Trotzdem befand sich die Mutter diesen ganzen Winter in schlimmer Besorgnis und Aufregung. Die Fürstin selbst hatte vor 30 Jahren geheiratet, auf Vermittlung einer Tante. Der Bräutigam, über den im Vorhinein alles bekannt war, kam zu Besuch, nahm die Braut in Augenschein und wurde selbst in Augenschein genommen. Die ehestiftende Tante brachte den jeweils hinterlassenen Eindruck in Erfahrung und übermittelte ihn. Der Eindruck war gut. Dann wurde an einem festgesetzten Tag den Eltern der zu erwartende Heiratsantrag